Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Ein Mensch bis zum letzten Atemzug begleiten, dabei sein, wenn jemand stirbt, ja, das können sich viele nicht so recht vorstellen oder denken auch nicht gerne darüber nach. Und doch wird es ja für die allermeisten von uns irgendwann Realität, dass man am Sterbebett von einer geliebten Person sitzt. Mein Gast in dieser Folge war schon ganz häufig dabei gewesen, wenn jemand stirbt. Beruflich, aber auch privat. Rebecca Nussbaumer ist 42, verheiratet und Mami von einer 12-jährigen Tochter. Sie ist Pflegefachfrau und da ist sie eben schon häufig am Sterbebett gesessen. Und jedes Mal sei ich am Schluss ein Frieden spürbar gewesen, sagt sie.
Bei den Menschen, die ich wirklich so langsam, wo Abschied haben können nehmen von der Welt, die nicht rausgerissen worden sind, habe ich schon das Gefühl, sie wissen, dass da etwas kommt. Und auch wenn sie es nicht formulieren, einfach die Ruhe, die sie dann auch ausstrahlen, da kommt etwas, wo ich weiss, ich kann geborgen sein.
Der Tod gehört für Rebecca schon seit sie ein Kind ist zum Leben dazu. Sie hat erlebt, dass Grosseltern, der Halbbrüder und auch die eigene Mutter sterben. Was bleibt, sind die Erinnerungen.
Egal, eben, wer ich schlussendlich bis zum letzten Tag begleitet habe, ob ich die Person gut gekannt habe oder nicht, die Erinnerungen, die verblassen, finde ich eben nicht.
Ich habe Rebecca in ihrem Zuhause in Zürich-Seebach besucht und habe mit ihr über die Erlebnisse an den verschiedenen Sterbebetten geredet. Und ich wollte von ihr auch mehr über ihre Arbeit wissen. Heute arbeitet sie nämlich in der Leitung von einer Spitex-Organisation, die sich um pflegende Angehörige kümmert. Sie ermöglicht es also anderen, ihre Liebsten bis zum Tod zuhause zu begleiten. Da nimmt es mich Wunder, was braucht es, dass jemand zuhause sterben kann? Und was hilft den pflegenden Angehörigen, dass sie bis am Schluss für ihre Liebsten da sein können? Ich bin Evelyn Gutknecht, freue mich, dass du dabei bist. Hey, wir reden heute über Themen, die jetzt nicht jedem so geläufig ist, um einfach so darüber zu reden am Küchentisch. Themen Sterben, Tod, Trauer. Wie ist das für dich, über so Themen zu reden?
Ja, ich finde, Tod ist wie ein Teil vom Leben. Und manchmal fast so ein bisschen zu weit weg von uns, obwohl er so einschneidend kann sein. Und ich habe schon sehr viele Personen bis zum letzten Atemzug, also in den Tod begleitet. Und das ist für mich ja einfach eben Teil. Und ich finde es schade, dass man eigentlich nicht mehr darüber redet.
Mhm. Hast du das Gefühl, also ich beobachte es so, dass nach wie vor ein bisschen ein Tabu ist in unserer Gesellschaft. Findest du das auch so?
Ich glaube, viele Leute sind überfordert. Es gibt ja auch verschiedene Arten und Weisen, wie jemand aus dem Leben scheidet. Ich denke, als Pflegefachfrau habe ich ganz viele Leute begleiten, die auch wie darauf gewartet haben, dass der Tag kommt, weil sie Schmerzen gehabt haben oder das Leben für sie so gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Und finde ich persönlich ein Privileg, um da dürfen sie bis zum letzten Atemzug begleiten. Und dann gibt es halt auch wirklich schmerzhafte Momente nach einem Unfall oder Suizid, die ich dann viel schwieriger finde und auch kann verstehen, dass das ja, einfach schwierig ist, um mit dem umzugehen. Und ich glaube, oftmals hat es auch mit dem zu tun, dass Leute an Orten sterben, wo sie irgendwo in einer Institution sind, dass es nicht mehr so persönlich ist.
Mhm. So ein bisschen abgeschottet von der Gesellschaft, ein Stück weit.
Ja, genau. Und eigentlich ja nicht dort passiert, wo man sich am wohlsten fühlt. Und ja, das bringt irgendwie so eine komische Distanz manchmal zum Tod mit sich.
Mhm. Du arbeitest eben in der Spitex, also du bist in der Pflegedienstleitung von Spitex Osfam. Ihr geht zu den Leuten heim, wir sind nicht in einer Institution, sondern du bist dort, wo die Leute lebst und begleitest Menschen, sofern es geht, wirklich bis zum Tod auch ihrem Zuhause, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, eben, wir sind eine Spitex-Organisation, die ja pflegende Angehörige anstellt und sie begleitet. Und der pflegende Angehörige mit dem Klient, Patient, ist so wie das Zentrum von unserem Handeln. Und die einen Leute sind wirklich, entscheiden sich, dass sie ihr Familienmitglied eben pflegen bis zum letzten Tag.
Also das ist so ein bisschen eure Philosophie auch, oder? Dass ihr die freisetzt oder begleitet, die das gerne möchten, ihren Angehörigen ermöglichen.
Ja, genau. Wir möchten einfach so ein Setting bieten, wo pflegende Angehörige auch den Mut haben, um das bis zum Schluss können mitzutragen. Mhm. Und es ist natürlich auch okay, wenn es dann nicht mehr geht, weil es so anstrengend ist. Aber ich glaube, die professionelle Pflege und das Begleiten von einer Pflegefachperson hilft, um wie Kraft zu haben, bis zum Schluss das können miteinander durchzustehen.
Ich möchte im Laufe dieses Gesprächs dann mega gerne noch mehr auf das eingehen, auf deinen Job und auch, ja, was das dann heisst, weißt, was du für deine Angehörigen kannst für Tipps ist jetzt vielleicht viel gesagt, aber ja, wie du sie begleitest, was wichtig ist, wenn man seine Angehörigen will, die heim begleiten. Jetzt aber zuerst noch, du hast vorher gesagt, eben, du hast in deinem Leben schon ganz viele Leute bis zum Tod eigentlich begleitet, privat und auch beruflich. Was würdest du sagen, was ist so das einschneidendste Erlebnis für dich in diesem Bereich, persönlich auch, was dich vielleicht am meisten begleitet hat? Bewegt hat?
Ja, ich glaube, es gibt so, also ich kann gar nicht sagen, weil es einschneidendste war. Es sind ganz viele Situationen, die einem wie in Erinnerung bleiben. Halt einfach, wie die einzelnen Schicksale so unterschiedlich gewesen sind. Die Grosseltern, das ist so, da hat man wie auch als Kind schon mehr Verständnis, dass es wieder zugehört. Der Tod von meinem Halbbruder war sicher etwas, das mega schwierig war. Der Suizid von meinem Mann, seinem besten Kollegen, war ja auch einer meiner besten Freunde. Das hat mega weh gemacht.
Du hast deinen Halbbruder erwähnt. Möchtest du da noch ein paar Sätze dazu sagen?
Gut, da war ich nicht dabei. Er hat auch nicht bei uns zu Hause dort gewohnt hatte. Er hatte wirklich ein Drogenproblem und ist dann so verstorben. Und für uns als Kind, bin ich noch, neun, zehn gewesen. Das ist einfach die Trauer, die dann halt eingekehrt ist, auch bei Mami. Das haben wir halt dann einfach gemerkt, oder, als Kind. Wie sie halt auch, glaube, wenn du als Mutter ein Kind verlierst, das reißt dir so den Boden weg und der Schmerz von der Mutter zu spüren, das ist schon einfach etwas, wo du als Kind ganz deutlich wahrnimmst und dann auch so wie ein Nebel plötzlich einzieht in dein Haus und wirklich ein paar Monate einfach präsent ist.
Mhm. Und wie bist du mit dem umgegangen? Aber du siehst, dass die Mami den Boden wegnimmt, dass sie der Traurin ist. Gleichzeitig, wie alt bist du gewesen?
Ja, 9, 10.
So. Bist du als Kind, das irgendwo weiterlebt, das fröhlich ist und so? Ja, wie bist du mit dem umgegangen?
Ich glaube, als Kind, ich habe gewusst, was das bedeutet, dass er niemand kommt. Und ich glaube einfach, ich bin auch viel zu meiner Mami gegangen und habe sie umarmt oder mit ihr gekuschelt. Ich glaube, ich konnte ja nicht so mit ihr können über das reden. Also, es war schon so gewesen, dass sie uns gesagt hat, wie alles passiert ist oder wie man vermutet, dass es passiert ist. Aber im Endeffekt hat es auch ganz viele Sachen gegeben, die wir dort gar nicht so gewusst haben. Und ja, vielleicht auch wegen dem auch nicht so ausgesprochen gewesen sind. Irgendwie ist es einfach weitergegangen, das Leben.
Und hättest du dir aber gewünscht, dass man mehr darüber redet oder nicht einmal?
Mal, ich hätte, glaube, wenn mir so etwas passieren würde, würde ich mehr darüber reden. Ich finde, meine Mama hat Jahrgang 49 gehabt. Und ich glaube, sie ist einfach noch aus einem Jahrgang, wo man noch nicht so offen auch mit den Kindern über so Sachen geredet hat. Und eigentlich total nicht verstehen, wieso nicht. Mhm. Weil wir haben es ja alle gespürt und miterlebt. Und es wäre eigentlich so viel wichtig gewesen, ich glaube, für alle Beteiligten hätte man das mehr thematisiert.
Es ist dann mehr so ein bisschen fast unter den Teppich gekehrt worden, oder?
Ja, unter den Teppich nicht, aber ich glaube, es hätte einfach sicher mehr Gespräche gebraucht oder so immer wieder auch einmal von ihrer Seite, wie fest das ihre das auch weh macht und was das bedeutet. Ich glaube, das hätte uns allen geholfen, zum Verstehen oder statt still sein und traurig sein, dass man gesagt hätte, weißt, ich bin traurig, weil er nicht mehr da ist. Das hätte sicher geholfen.
Mhm. Jetzt, wo es bei dir darum gegangen ist, Berufswahl, das Thema gekommen ist, hast du dich eben entschieden, in die Pflege zu gehen. Und das weiss man ja eigentlich, im Pflegeberuf ist der Tod wie auch ein Thema. Hast du das Gefühl, weil du schon als Kind eben den Tod der Grosseltern, den Tod des Halbbrüdern erlebt hast, dass für dich so klar war, ja, die Hemmung von diesem Thema ist nicht so gross?
Also ich habe im Jahr 2000 angefangen, in einem Alters- und Pflegeheim. Mit einem Praktikum anfangen zu arbeiten, weil mit der Ausbildung als Pflegefachfrau hat man ja auch erst können mit 18 Jahren anfangen. Und dann ist es wirklich so gewesen, dass schon ziemlich am Anfang in dieser 3-Monate-Praktikum ist dann eine Frau verstorben. Und ja, ich bin dann viel bei ihr gewesen, wahrscheinlich auch einfach, weil ich gefunden habe, ich will sie nicht allein lassen oder, und habe halt auch so ein bisschen durch das Erlebnis von der Großmutter, wo auch im Altersheim verstorben ist, so gewusst anhand von der Atmung, und das habe ich ja dann alles schon wie kennt aus dieser Kindheitserfahrung raus, jetzt geht es nicht mehr so lange. Mhm. Und ja, eben einfach auch das Privileg dürfen dabei sein, obwohl ich noch dort so eine junge Frau gewesen bin.
Also das hast du schon als Privileg gesehen?
Ja, mal schon. Mhm. Einfach dürfen jemanden begleiten. Ja. Und dann habe ich auch eine sehr nette Begleitung gehabt auf der Station, eine Person, die auch so eine Ruhe reingebracht hat, die gesagt hat, schau, jetzt einfach alles erklärt hat, und jetzt passiert das, und kommt dann das. Und ja, die Ruhe, wo die Atmosphäre, die es dann gibt, rund um den Sterbeprozess herum, ist ja etwas Heiliges, finde ich. Und wieso sich dagegen stellen, wenn man doch das Schöne auch mitbegleiten darf.
Was findest du heilig daran oder schön daran? Kannst du ein bisschen beschreiben? Also ich weiss, was du meinst, weil ich das auch schon erlebt habe. Aber für jemanden, der das jetzt gehört, der das noch nie erlebt hat, der könnte jetzt denken, was soll bitte schön sein oder heilig an einem Sterbeprozess? Kannst du das ein bisschen ausdeutschen?
Ja, einfach die Atmosphäre, irgendwie wie die Präsenz von der Person, die Abschied nehmen darf vom Leben, wo auch ich finde, oder ich habe es wirklich immer so erlebt, dass Leute, die gehen, die gehen mit ihrem Einverständnis von dieser Welt. Oder wenn sie so krank sind und dann der letzte Moment kommt. Mhm. Und ja, das ist einfach so eine Atmosphäre, wo man dann erlebt, wo ich als heilig empfinde. Und ich weiss, sie wissen, das ist jetzt der richtige Moment zum Gehen. Und sie können zu Gott gehen. Und kommen in gute Hände.
Also haben das alle, die du begleitet hast? Ich meine, nicht jeder ist religiös oder weiss, ja, kann von sich sagen, ich weiss, wo ich hingehe, aber du hast das schon so erlebt, dass da so das Gefühl ist von, mal da ist eine Ruhe rum, ich weiss, wo ich hingehe, bei all diesen Menschen.
Ja, also bei den Menschen, die ich wirklich so langsam, wo Abschied haben können nehmen von der Welt, die nicht rausgerissen worden sind, habe ich schon das Gefühl, sie wissen, dass da etwas kommt. Und auch wenn sie es nicht formulieren, einfach die Ruhe, die sie dann auch ausstrahlen. Meine Mami war auch nicht gläubig und hat, aber sie hat wie gewusst, oder sie hat das ausgestrahlt mir gegenüber, hey, da kommt etwas, wo ich weiss, ich kann geborgen sein.
Mhm.
Ob das jetzt Gott ist oder was auch immer, aber sie hat auch das Gefühl mir gegeben, sie weiss, dass etwas kommt, wo sie geborgen ist.
Mhm. Ich würde gerade gerne bei deiner Mami bleiben. Im Jahr 2014 ist sie verstorben. Sie hat Lungenkrebs gehabt, es hat Operationen gegeben und dann schlussendlich Metastase im Hirn, wo sie dann dran gestorben ist. Und du hast sie auch da begleitet. Sicher hat dir da auch dein Wissen geholfen aus der Pflege, aber ich stelle mir vor, ja, so Theorie oder das, was man im Job erlebt, ist ja dann doch nochmal etwas anderes, wenn es privat wird, wenn es eigentlich die Mami betrifft. Wie bist du mit dem umgegangen, zu wissen, deine Mami stirbt und jetzt wirst du sie begleiten bis zum letzten Atemzug?
Also, einerseits war es so, als sie die Diagnose bekommen hat, dass sie mit der Stase im Kopf gehabt, habe ich wie gewusst, hey, jetzt die nächsten paar Monate, die muss ich einfach auskosten. Und auch mit ihr zusammen viel reden und Gespräche führen, weil ich weiss nicht, wie lange, ich meine, das hätte auch viel länger können gehen, wie es dann im Endeffekt gegangen ist. Und ich habe das auch irgendwie gehofft, dass es noch viel länger geht.
Mhm.
Und sie ist ja eigentlich noch recht lang noch fit gsi. Einen Monat vor ihrem Tod ist sie eigentlich noch gewandert mit meinem Papi und hat eigentlich körperlich noch viel mögen. Und dann plötzlich ist es ihr wirklich viel schlechter gegangen. Und die Schmerzen, das ist etwas gewesen, was dann auch angefangen hat zu dominieren. Und ich glaube, so 2 Wochen bevor sie verstorben ist, weiss ich noch, bin ich auch bei ihr zuhause gewesen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Mami, weiss, ich habe einfach Angst, dass du schon so schnell und bald Flügel überkommst. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, ja, ich weiss, dass es nicht mehr lang geht. Weißt?
So, dass, sie hat das auch gespürt.
Ja, genau, sie hat das gespürt. Und so das Rundum, also mein Papa, der hat das nicht wollen wahrhaben. Der hat natürlich gesagt, er hat sich gewünscht, dass sie noch viel länger da ist. Und ich glaube, das war fast herausfordernder gewesen, weil wir, also sie und ich, wir haben wie gewusst, es geht nicht mehr lang. Und dass mein Vater so an ihr gehangen hat, das hat mir eigentlich fast mehr weh da. Und dass ich haben müssen als Tochter die Gespräche führen, ja, dass es nicht mehr lang geht. Das ist eigentlich fast der grösste Brocken gewesen an dem, dass sie hat bis zum Schluss können die Heime sein, ist super. Sie hat auch nichts anderes wollen. Also sie hat dann ein paar Mal noch so einen Tag, 2 im Spital, weil sie so Übelkeit gehabt hat und hat aber immer so bald wie möglich wollen, wieder so schnell wie möglich heim. Und für sie war wie klar, eine Spitalreise kommt nicht in Frage. Ich will die Heime gehen.
Aber da braucht es ja auch etwas, dass man zu Hause gehen kann. Also weißt, was hast jetzt du da auch alles in Kauf genommen, um ihr das zu ermöglichen? Oder was hat das bedeutet für euch als Familie?
Also das Gute ist eben, ich komme aus der Pflege. Ich habe gewusst, oder weil ich auch in der Spitex schon gearbeitet habe, da gibt es ein Fachgebiet Palliativpflege. Und ich habe dann das auch aufgeleistet für sie, dass eine Palliativspitex kommt, weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Person, die zu Hause bleiben will, auch eine gute Betreuung zu Hause hat und keine Schmerzen muss haben, dass einfach alles so aufgeleistet ist, dass Notfallmedikamente vor Ort sind, dass man das wie kann managen und nicht muss eben ins Spital, weil jemand dann so Schmerzen hat oder so starke Übelkeit hat. Und das habe ich aufgelesen und ich bin dann einfach jeden Tag dort gewesen. Und ja, ich habe ihr geholfen bei der Körperpflege und habe ihr geholfen, zu trinken geben. Ja, aber das ist so etwas, was ich ja dann schon so viele Jahre gemacht habe.
Und gleich ist deine Mami. Also es ist ja noch etwas anderes, als wenn es irgendeine Patientin ist.
Ja, es ist Mami, aber du bist halt noch näher dran, genau. Also dann liegst du halt ins Bett von dieser Person und holst durch noch mal ein bisschen miteinander kuscheln oder einfach nebeneinander sein und einander geniessen. Das kannst du ja dann. Ja, einfach dort sein und Zeit teilen noch. Das war okay gewesen, weil ich es ja nicht ändern konnte. Ich konnte dann einfach noch Zeit haben mit ihr.
Das rückblickend würdest du sagen, ist das das, wo bleibt? Sodass du die Zeit nochmal hast können geniessen. Wie muss man sich das vorstellen, die letzten Gespräche, wo du weißt, hey, ja, es geht nicht mehr lang. Was redet man da noch? Was ist noch wichtig?
Ich glaube, man redet genau gleich. Also natürlich gibt es Sachen, wo man dann nochmal bespricht oder wie will sie es dann mal haben. Aber wenn sie dann nicht mehr ist, wie sieht die Beerdigung aus? Das sind schon Gespräche, wo man ja natürlich sonst vielleicht nicht so führt. Wo mir dann wie noch wichtig war, dass man weiss, und sie da auch eine klare Meinung dazu hat können sagen, wie sie dann mal wird gehen und was passiert mit ihrem Körper. Das hat mich wie entlastet. Ich habe auch noch mal viele Sachen gefragt, einfach, wo ich so gedacht habe, das will ich noch wissen von meiner Mami, auf Erzählungen aus der Kindheit. Aber eben, es ist ihr ja von der Schmerzen her auch nicht so gut gegangen, dass sie dann so viel Energie hätte können investieren. Das sind dann keine stundenlange intensive Gespräche gewesen, sondern einfach nur so, ja, ein bisschen wie Bröckchen, wo man dann noch mal hat können hören, auch von der Geschichte von dieser Person. Und dann mitgenommen hat. Oder einfach zu sagen, Mami, ich liebe dich. Und ja, du wirst dann auch fehlen, oder? Ja, die Gespräche.
Wie war es für dich, sie loszulassen? Sie ist ja dann gestorben und dann bleibt eine Lücke, oder? Das ist einfach so. Wie ist es für dich weitergegangen?
Also, sie ist am 26. Dezember verstorben. Ich bin mega erschüttert gsi, also einfach aufgewühlt, sehr aufgewühlt. Ich habe gebrüllt wie ein kleines Kind, das einfach nicht mehr aufhört zu brüllen, sehr fest durchgeschüttelt, dass jetzt wirklich tatsächlich der Moment gekommen ist. Und auch dort wieder alles einfach dann auch wieder funktioniert mit Organisieren, den Arzt aufbieten, Tod feststellen. Halt so, es gibt ja dann auch die Sachen, die dich so wie einfach Aufgaben, die dann wieder kommen, wo du, das hat so Konsequenzen, dass du das und das und das musst machen. Zu mir war dort noch sehr klein gewesen.
Deine Tochter.
Und dort habe ich auch müssen funktionieren. Und ja, ich bin dann auch am gleichen Abend eigentlich wäre es Familienfest, Weihnachtsfest von meinem Mann gewesen. Und irgendwie war es auch gut gewesen, dass ich dann dort gleich noch hergegangen bin, weil sie, eben, ich kenne sie ja auch so viele Jahre und auch mit ihnen durfte die Trauer wie ein Stück weit teilen, dass Mami hat können, dürfen gehen.
Ist es dürfen gewesen, also weil sie von den Schmerzen befreit worden ist, so?
Ja. Also für mich ist, ich glaube, wenn man jemanden sieht, leiden, dann ist die Sicht irgendwann auch da, dass man sagt, ja, es ist okay.
Eben, deine Tochter war 1,5 Jahre alt, stelle ich mir auch krass vor. Du bist in einer intensiven Zeit ja, mit so einem kleinen Kind. Aber ich würde sagen, es hat dir vielleicht sogar geholfen, zum Weitergehen im Leben, weil du hast müssen aufstehen am Morgen, du hast müssen ihr etwas zu essen machen, du hast müssen mit ihr voraus an die frische Luft. Weißt du, so, ist das hilfreich gewesen für dich?
Ja, sicher ist das eben Aufgabe. Zu haben, hilft immer. Und trotzdem, das erste, ich habe wirklich so das Gefühl, das erste Jahr ist so ein Jahr gewesen, wo es Frühling geworden ist, habe ich gewusst, letztes Jahr im Frühling, ist Mami so und so gegangen, letztes Jahr im Sommer, hat sie Diagnose gehabt von der Metastase. Einfach so, all die Jahreszeiten hast du dich so ans letzte Jahr erinnert und wie nochmal durchlebt, was du eigentlich das letzte Jahr mit in der Begleitung mit der Mami gemacht hast. Also, das war wirklich ein sehr intensives Jahr gewesen. Das erste Jahr, wo sie nicht mehr mit uns war.
Ich kann mir vorstellen, aber deine Familie hat dir sicher Kraft gegeben, also dass du musst funktionieren. Gibt es sonst noch etwas, wo du sagst, hey, in dieser ganzen Trauerverarbeitung, das hat mir geholfen oder das hat mir Kraft gegeben?
Also mir hilft es immer, also auch Sachen wie mal runterzuschreiben, wenn etwas ganz Schlimmes passiert. Und ja, ich weiss ja, ich bin nie allein. Also ich kann mit meinem Mann reden, ich kann zu Gott reden und ihm erzählen. Oder ich fühle mich da eigentlich immer sehr gedreht. Und ich bin auch ein sehr positiver Mensch. Und ich glaube, das hilft, um auch weitergehen, auch wenn es so schmerzvolle Situationen gibt. Und eben, es wird nie, also der Schmerz, egal eben, wer ich schlussendlich bis zum letzten Tag begleitet habe, ob ich die Person gut gekannt habe oder nicht, die Erinnerungen, die verblassen, finde ich eben nicht.
Also auch heute noch, mehr als 10 Jahre später, sind die Erinnerungen präsent? Ja, oder wo ist deine Mami heute? Weißt du, so in deinen Gedanken oder da die Heime? Oder hast du irgendetwas so, was dich verbindet mit ihr?
Sie ist immer überall. Also ich habe das Gefühl, sie reist, also sie ist da. Sie ist einfach da. Und ich denke, oder ich manchmal sage auch, wenn das Mami jetzt gesehen würde, oder sie wäre sicher mega stolz, oder bei dem Wetter würde ich jetzt mit meiner Mami ein Velotürli machen und käfeln oder was auch immer. Das ist, ja, das ist immer noch, es gibt so viele kleine Sequenzen vom Leben, wo einem plötzlich etwas in den Sinn kommt, wo man mit dieser Person gerne gemacht hätte oder wo so wie eine Erinnerung wieder wach wird für den Moment, wo mit dieser Situation zu tun hat. Und ich finde, ja, das ist auch schön, dass man diese Person auch nicht vergisst.
Jetzt, was ich bei dir ja schon mega spannend finde, eben, du hast deine Mami so begleitet als Angehörige, als Tochter. Und jetzt in deinem Job tust du eigentlich andere Töchter, Söhne, Ehemänner, Ehefrauen begleiten und freisetzen, damit sie das Gleiche machen können für ihre Liebsten. Hat das einen Zusammenhang? Weißt du, dass du das heute beruflich machst? Also ist das Zufall?
Ich liebe es einfach, mit Menschen zusammen zu sein. Und was ich noch viel toller finde, ist, Leute zu befähigen. Und mit ihnen im Gespräch zu sein, jetzt mit den Angehörigen und mit dem, der die Pflege bekommt, wenn ich zu ihnen heimgehe. Und es tatsächlich eine palliative Situation ist. Und palliativ heisst ja eigentlich eine Erkrankung, die dann irgendwann zum Tod wird führen. Mhm. Hey, wie wollen wir das managen? Und wie wollen wir mit den Tagen, die vielleicht dann auch mal nicht mehr so gut sind, umgehen? Und was braucht es? Und wo sind die persönlichen Grenzen? Ist ja so vielleicht mal das Limit erreicht, wo der Pflegeangehörige sagt, hey, aber wenn es dem, der die Pflege bekommt, gar nicht mehr gut geht, weiss ich nicht, ob ich denn das schaffe, dass man einfach kann wirklich offen über das reden. Und dann auch, wie Schritt für Schritt vorangeht. Und ja, es kann sein, dass jemand wirklich bis zum letzten Tag darf zu Hause sein und wir das alle miteinander tragen, dass ich dann regelmäßig vor Ort bin, dass dann in einem Palliativspitex mit regelmäßig vor Ort ist, mhm, und vielleicht Angehörige und Verwandte. Aber sicher ist, dass man einfach muss ein gutes Konstrukt haben, dass man das miteinander kann tragen und auch den Mut haben, wenn man dann merkt, es geht nicht, dass man dann sagt, ja gut, vielleicht ist es dann auch nur ein Sterbehospiz am Schluss. Weil,
was ja nicht immer negativ ist.
Nein, oder? Überhaupt nicht. Ich finde, das ist auch so ein wertvolles Angebot. Und doch erlebe ich es dann immer wieder so, auch dass pflegende Angehörige merken, hey, mal, also das ist, du wachst auch in diese Aufgabe hinein. Und am Schluss können sie sich alle nicht mehr vorstellen, dass die Person, die sie am Anfang gesagt haben, also wenn es dann ganz am Schluss zugeht, kann ich mir nicht vorstellen, bist du heim, und dann trägt sie es gleich mit und sind so dankbar, dass sie es bis am Schluss mit dem ganzen Support die Heime geschafft haben.
Ja. Du erwähnst eben den Support, also das ist vielleicht auch noch wichtig zum Wissen, oder? Man ist ja dann nicht allein, wenn man sich jetzt entscheidet, einen Angehörigen die Heime zu pflegen oder zu betreuen bis zum Tod, eben da kommt der Spitex. Oder was bedeutet das genau, der Support? Was ist da alles enthalten oder im besten Fall enthalten?
Ja, das kommt auch ganz auf die Situation an. Ich meine, eine Spitex-Organisation ist nicht 24 Stunden vor Ort. Das ist auf jeden Fall so. Und trotzdem bin ich als Pflegefachfrau dann dort und rede mit den Angehörigen, bespreche die Situationen, gehe nochmal alles durch, was ist, wenn die Person Schmerzen hat, was können sie dann unternehmen, was ist, wenn die Atmung sich verändert, wie können sie mit dem umgehen, was ist, wenn die Person nicht mehr trinken tut, wie gehen sie mit dem dann schlussendlich um, wo sie anleiten. Zum Beispiel einfach nur, viele wissen dann nicht, wie umgehen, wenn die Person dann einfach nur noch dort ist was soll ich dann noch machen? Oder als pflegende Angehörige? Und dann kann man sagen, ich glaube, es tut der Person mega gut, wenn du noch eine Handmassage machst oder die Lippen nochmal ein bisschen eingrämen, wenn sie so trocken sind. Oder einfach so Kleinigkeiten oder irgendeinen Diffusor aufstellen mit gutem Aromaöl, wo dann einfach auch den Raum nochmal füllt, wo so Ruhe ins Ganze reinbringt. Es gibt so viele kleine Kniffs und Tricks, die wir in der Pflege anwenden, wo pflegende Angehörige nicht kennen und die dann aber helfen, auch die anderen Stunden zu überstehen und sich Hilfe dazu holen, über das reden. Kommt noch ihre Tochter, wie lösen sie euch ab in der Nacht, dass er einfach das Setting dann so ist, dass man das eben stemmen kann.
Ja. Jetzt, was ratest du jedem pflegenden Angehörigen, oder wo sich das überlegt, hey, will ich das machen? Was findest du, was ist so wichtig, sich vorher zu überlegen?
Also wichtig ist, sich zu überlegen, will ich das mittragen? was für Hilfe kann ich mir organisieren, wie kann ich, wenn es dann mal nicht mehr so rund läuft, dass ich nicht 24 Stunden vor Ort muss sein, sondern dass ich auch mal zwischendurch eine Pause habe, wer vom ganzen Netzwerk trägt mit, wo kann ich Fremdehilfe organisieren, es gibt ja auch Leute von extern, die können Sitzwochen machen. Ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und der die Pflege bekommt, der muss vor allem dem sein Wunsch muss erfüllt sein, oder? Ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass der die Person einen genauen Plan hat, wie wird sie die letzten Stunden verbringen und im Dialog sein mit dem pflegenden Angehörigen, wo versuche im Dialog zu sein, dass es für beide Seiten okay ist.
Mhm. Was ist, weißt du, geht die Begleitung auch noch weiter, jetzt, wenn die Person dann zu Hause gestorben ist, dann sind die Angehörigen, sie haben dann eigentlich ihren Job in Anführungszeichen gemacht, sie haben die Person begleitet bis zum Schluss und dann? Wie geht es dann weiter mit der ganzen Trauerverarbeitung?
Also, bei uns ist es so, dass wir auch immer so wie ein Handout mitgeben. Was sind so eben die nächsten Schritte, was muss man alles organisieren. Dann ist es auch immer so, dass wir vor Ort sicher nochmal gehen für ein Nachgespräch, eigentlich ähnlich wie bei einer Geburt, wo das Thema man dann auch nochmal kommt, hey, wie ist die Geburt gewesen? Wie um das Ganze können verarbeiten als pflegende Angehörige. Oftmals gehen wir dann auch nochmal vorbei, wenn die Beerdigung ist. Das sind so die zwei Kontakte. Und dann gibt es schon auch Beziehungen, die manchmal noch ein bisschen länger anheben, wo man dann nochmal ein Telefon macht und nachhakt. Hey, wie geht es dir heute? Wie sind jetzt die letzten paar Wochen gewesen? Was beschäftigt dich? So ein bisschen.
Also, wo du auch fast ein bisschen zur Seelsorgerin wirst, höre ich das richtig raus?
Ja, also ich finde, es ist nicht Seelsorgerin, es ist einfach nochmal ein Nachbesprechen. Ich glaube, für uns Menschen ist es mega wichtig, dass wir darüber reden können. Und je mehr, dass wir darüber geredet haben und wie so das Ganze Geschehen, was passiert ist, nochmal können wir in Wort fassen, desto eher können wir eine Handhabung mit dem finden. Mhm. Wie ein Umgang, wo wir es annehmen können.
Mhm. Herr Rebecca, du hast mega viel geteilt von dir persönlich. Danke schon mal vielmals für alles, was du uns mit auf den Weg gegeben hast. Jetzt einfach noch zum Schluss, ich frage das immer meine Gäste. Du hast so viel erlebt in Sachen Tod, Sterben. Was ist für dich in diesem Kontext endlich Leben? Was heisst das für dich?
Ich danke jeden Tag, für dass ich darf sein darf, dass ich so viel Positives und Schönes erfahre. Nimm es wie auch an, wenn es mal anders kommt. Und dann irgendwann der Moment kommt, wo ein Mensch Abschied nimmt, wo ich selber mal wieder Abschied nehme, weil es Teil vom Leben ist.
Danke vielmals, Rebecca, für das Gespräch. Und ich wünsche dir weiterhin für deine Arbeit ganz viel Kraft und auch immer wieder schöne Momente und auch in deinem privaten Alltag mit der Familie. Danke.
Danke auch, Evelyn.
Einmal mehr gehe ich nach dieser Podcast-Aufnahme mit einem dankbaren Herz heim. Dankbar, weil wirklich jeder Tag ein Geschenk ist. So kitschig, dass es auch tönt. Aber das wird mir bei so Gesprächen über den Tod immer wieder bewusst. Ich hoffe, du hast auch etwas für dich mitnehmen aus dieser Folge. Wenn du magst, darfst du mir dein Feedback und deine Gedanken sehr gerne schreiben. Da freue ich mich immer drüber. Das geht am einfachsten über das Kontaktformular und das findest du in den Shownotes. Vielleicht findest du den Podcast nicht nur für dich, sondern auch für andere hilfreich. Dann darfst du ihn natürlich gerne in deinem Umfeld teilen. Und ich freue mich auch sehr über einen Batzen. RF Media, der diesen und andere Podcasts produziert, lebt nämlich von Spenden. Wir können jeden Franken brauchen, um weiterhin so Podcasts zu machen. Und Spenden geht ebenfalls ganz einfach über den Link in den Shownotes. Ich sage Danke und bis bald. Ich bin Evelyn Gutknecht.
Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.